herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grünfunk Düsseldorf. Wie immer haben wir im ersten Teil einen Gast eingeladen und bekommen im zweiten Teil der Folge einen Einblick in die letzte Ratssitzung. Stefan Schmidt hat mit Clara Gerlach über Kulturpolitik in Düsseldorf gesprochen, sowie über das Thema des geplanten Opernneubaus.
Nach 3 Jahren sitze ich wieder zusammen mit Clara Gerlach, der grünen Bürgermeisterin, gewählt im Stadtbezirk 3. Hallo Clara.
Hallo.
Du kannst dich an unser letztes Interview erinnern, damals vor der Konzertmuschel im Hofgarten.
Stimmt, ich erinnere mich daran.
Ja, war noch richtig Corona. Da haben wir noch einen Ort draußen gesucht, damit wir miteinander sprechen konnten. Du bist nach wie vor für Kultur und Schule zuständig.
Naja, ich bin für Kultur und Schule zuständig und für ganz viele andere Sachen, die so die gesamte Stadt betreffen, weil ich ja nicht mehr nur Ratsfrau, sondern auch Bürgermeisterin bin. Und insofern werde ich doch auch von ziemlich vielen Menschen angesprochen und darf ja zu vielen Veranstaltungen gehen. Auf jeden Fall bin ich für die gesamte Stadt zuständig und vertrete ja den Oberbürgermeister auf unterschiedlichen Veranstaltungen und natürlich repräsentiere auch uns Grüne. Aber da werden natürlich auch viele Anliegen an mich herangetragen. Insofern würde ich sagen, ich habe gar keine richtigen Schwerpunkte mehr, aber ich habe natürlich so Herzensthemen, weil die mich auch schon immer und lange begleiten. Und eins davon ist natürlich die Kultur und die Schule.
Und damals waren wir noch sehr unsicher, wie das so weitergeht mit der Kultur. Ich hatte damals die Prognose gestellt, dass man so ab Anfang 2022 wieder weiter schauen kann. Jetzt sind wir 3 Jahre später. Und wie hat sich das entwickelt? Wie geht's der Kultur in Düsseldorf heute?
Ich glaube, dass es der Kultur in Düsseldorf grundsätzlich gut geht. Also wir haben wieder sehr aufgeholt. Es gibt, glaube ich, immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten, dass etwas weniger Besucherinnen kommen als vorher, die Kulturinstitutionen besucht haben. Nicht in allen gleich, das ist ein bisschen unterschiedlich. Aber grundsätzlich würde ich sagen, die Kultur holt massiv auf, weil wenn man sich so anguckt, was alles an Veranstaltungen hier in dieser Stadt gerade los ist, gerade jetzt so in den letzten Wochenenden, dann weiß man echt gar nicht, wo man hingehen soll. Also ich würde sagen, alles wird jetzt auch nachgeholt, was ausfallen musste.
Ja, wir hatten damals noch weiter in die Zukunft geschaut, was so ansteht. Ein Thema war das Forum Freie Theater. Da hast du damals gesagt, dass sie umziehen werden zum Hauptbahnhof. Das sind sie inzwischen.
Das sind sie und es ist wirklich richtig toll geworden. Also ist grandios. Ich glaube, die fühlen sich da auch richtig wohl und ich war bei der Eröffnungsfeier, da finden jetzt ganz viele Veranstaltungen statt, auch die Stadt hat immer wieder Veranstaltungen dort gemacht, zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, das belebt das ganze Viertel rund um den Hauptbahnhof auch total. Das Einzige, was wir noch nicht gemacht haben, ist das Forum Freies Theater, es hat sich ja etwas verkleinert, also die Bühne ist größer geworden, aber es gibt weniger Räume, die der freien Szene zur Verfügung stehen. Und da haben wir ja immer überlegt, wie können wir das auffangen, wenn das FFT umgezogen ist und haben wir auf die Jahnstraße geguckt. Die ist jetzt natürlich leer, weil das Forum Freies Theater da nicht mehr drin ist, aber wir haben es noch nicht geschafft, die umzubauen. Da gibt es gerade eine Machbarkeitsstudie, aber wir haben schon Probemöglichkeiten in der ehemaligen Zentralbibliothek geschaffen für die freie Tanz- und Theaterszene, also zumindest einen Lichtblick, bis die Jahnstraße dann fertiggestellt ist.
Gibt es sonst neue Räume für die Kunst? Hat sich hier noch was in der Raumverteilung getan?
Naja, da kämpfen wir ja immer noch ziemlich. Also was ich so in den letzten, eigentlich kann man sagen Jahrzehnten beobachte, aber ich glaube, da hat Corona schon auch noch zu beigetragen, ist, dass wir eben immer weniger Räume für Alternativkultur haben und auch für Clubkultur. Und das finde ich total schade daran. Also das haben wir uns jetzt vorgenommen oder also wir als Kulturleute in bei den Grünen und ich persönlich auch als Bürgermeisterin daran was zu ändern, weil das betrifft direkt die Attraktivität unserer Stadt. Also wenn man hier nicht mehr ausgehen kann, ja, ich glaube auch, dass Fachkräfte sich sowas überlegen. Junge Fachkräfte, die hier von den Unternehmen gebraucht werden. Wenn man hier so eine Stadt hat, wo es zwar ein schönes Museum gibt, aber man nicht mehr abends tanzen gehen kann, dann wird es, glaube ich, schon schwierig. Insofern, glaube ich, ist das auch eine Aufgabe der Stadt, dafür zu sorgen, dass Clubs Räume finden, dass Alternativkultur hier passieren kann. Und wir wollen es befördern.
Ja, da nützt es dann aber auch nichts, wenn hier ein Tempel für die Hochkultur entsteht, der dann nur einen Teil der Bevölkerung anspricht. Also es ist natürlich klar, dass wir in diesem Interview auf jeden Fall über das Thema Oper sprechen müssen. Und auch da hast du vor 3 Jahren ja schon sehr vorausschauend gesagt, da war noch nicht mehr der Standort und ob neu gebaut wird oder umgebaut wird geklärt. Aber damals hast du ja schon gesagt, wenn, dann muss hier auf jeden Fall eine mehrfach nutzbare Einrichtung geschaffen werden. Also nicht ein Opernhaus, wo man abends sich zeigt und dann in die Oper geht, sondern was auch tagsüber genutzt werden kann, was für verschiedene Darbietungen genutzt umgesetzt werden kann.
Genau, also wir haben gesagt, das haben wir ja auch lang in der Fraktion diskutiert, wir können es eigentlich nicht verantworten, so viel Geld in ein Projekt zu geben, wovon nur ein sehr kleiner Teil der Gesellschaft profitiert. Ich finde das trotzdem wichtig, ne? Also auch, es muss auch Kultur geben, an der nur ein kleinerer Teil teilnimmt der Gesellschaft, einfach weil die Kultur vielfältig sein muss in einer Stadt. Aber es ist so ein bisschen die Frage, wie viel Geld muss man dafür geben, damit man das realisieren kann? Und deswegen haben wir immer gesagt, es muss einfach mehr Menschen erreichen und vielleicht gar nicht nur mit dem Ursprungsangebot Oper, sondern eben auch mit anderen Anziehungspunkten, die dann ein solches Kulturgebäude haben kann.
Ich kann mich erinnern, als wir vor 3 Jahren darüber gesprochen haben, hat es mich persönlich ehrlich gesagt kaum interessiert. Ich bin erst richtig aufmerksam geworden, als ich die kolossalen Zahlen gehört habe. Also inzwischen sind 800 Millionen bis zu 1 Milliarde an Kosten veranschlagt oder vermutet. Wenn man sich das klar macht, und das war ja auch der Hintergrund der grünen Debatte, die ja daraus entstanden ist, dass das gesagt wurde, wir können nicht auf der einen Seite Schulen haben, was ja auch dein Thema ist, in denen die Toiletten teilweise nicht mehr funktionieren, wo man ja überlegt, ob das Biotope sind, die sich wie so ein Naturwald irgendwie weiterentwickeln sollen. Und auf der anderen Seite dann eine so enorm hohe Ausgabe, die ja jenseits jedes Etats einer Stadt ist, dann für auch nur so einen Teilbereich von Kultur zu schaffen.
Ja, und das hat sich ja im Grunde noch weiter verschärft, weil wir haben ja schon gesprochen in Corona-Zeiten und da musste es ja Investitionen geben, ne, oder Unterstützungsmaßnahmen, die Stadt auch gestemmt hat. So, das hat uns ja durchaus Schulden eingebracht. Und dann, da war ja nicht mit zu rechnen, kam auch noch der Ukraine-Krieg. Und wir haben hier sehr viele Geflüchtete auch aufgenommen, zu Recht, ne? Absolut zu Recht. Aber auch das kostet natürlich Geld und Infrastruktur. Die Energiekrise, die ja sich daran angeschlossen hat, kostet uns auch Geld. Also das heißt, dass die Haushaltslage sich ziemlich verschärft hat. Und zusätzlich kommt ja noch, dass wir langsam ja auch massiv feststellen, wie sich der Klimawandel auswirken wird. Und wir werden hohe Investitionen in diesem Bereich tätigen müssen, also noch nicht mal nur in diesem Bereich, ne? Die Rheinbahn, wir wollen ja alle einen besseren öffentlichen Nahverkehr, da werden sehr hohe Investitionen fällig werden. Wir haben 2 Brücken hier in der Stadt, die müssen saniert werden, die werden wir bezahlen müssen, also wir haben…
Sind das dann auch städtische Mittel, ist das nicht Land?
Nee, das sind auch städtische Mittel, das ist ziemlich teuer und wir haben auch immer noch Schulen, also auch bei den Schulen, wir haben ja ein wahnsinniges Investitionsprogramm in die Schulen gestartet, damals noch unter der Ampelregierung in Düsseldorf und ich habe immer gesagt, auf jeden Fall hat es sich gelohnt, dieses Schulbauprogramm zu starten, aber trotzdem haben wir immer noch Schulen, zum Beispiel wie die Dieter-Forte-Gesamtschule in Eller, die stark sanierungsbedürftig sind, das wird auch um die 100 Millionen kosten, bei den Baukostensteigerungen vielleicht jetzt doch noch mehr. Das heißt, wir haben hohe Herausforderungen mit ziemlich schlechten Haushaltszahlen. Und dann, finde ich, überlegt man sich Investitionen auch nochmal ganz genau.
Jetzt ist aber die Folge gewesen, dass die Grünen sich klar als Koalitionspartner dagegen entschieden haben und dann ist einfach die SPD in die Bresche gesprungen und hat einen Kompromiss gemacht, dass dafür dann Wohnungen gebaut werden sollen. Das klingt so ein bisschen wie, Fatih kriegt jetzt doch den neuen Mercedes, wenn dafür die mittellose Familie in eine ganz neue Wohnung zieht.
Ach, erstmal grundsätzlich habe ich ja total Sympathie dafür, ne, zu sagen, wir haben uns ja als Grüne immer schon sehr lange dafür eingesetzt, dass hier mehr Wohnungen gebaut werden, mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden. Das ist ein mühsames Geschäft, das hat die SPD ja auch gesehen. Und die haben jetzt einen Hebel gefunden, dieses Thema, was ja unbestreitbar total wichtig ist für die Stadt, vielleicht ein bisschen stärker voranzubringen. Ich hoffe, das wird passieren. Also wir werden darüber wachen, ob es auch passieren wird mit unseren Wohnungsbauexpertinnen. Aber es ist natürlich nicht ganz nachvollziehbar, warum dafür eine Oper gebaut werden muss. Also, dass diese beiden Entscheidungen, mehr Wohnungen, mehr bezahlbaren Wohnraum und eine Oper, haben ja de facto nichts miteinander zu tun. Das ist jetzt halt das Vehikel.
Total, man könnte ohne Oper dann vielleicht noch mehr bezahlbaren Wohnraum bauen.
Ja, aber definitiv und mehr, genau, sicher. Aber manchmal ist es ein bisschen Politik, ne? Die SPD hat es halt genutzt, diese Situation.
Aber es geht ja auch gar nicht darum, dass die Grünen jetzt der Spaßverderber sein wollen. Also nee. Du hast ja damals auch schon erklärt, es ging ja nie darum, die Oper abzuschaffen oder einfach abzureißen ersatzlos, sondern eben Alternativen zu schaffen, die vielleicht nicht so teuer sind oder wenn dann ein Forum für deutlich mehr Bürger zu bieten. Da haben wir uns jetzt aber dann die Möglichkeit der Mitsprache quasi genommen.
Ach, das würde ich gar nicht sagen. Wir haben uns ja durchaus immer mal wieder gegen Projekte ausgesprochen, haben dann weiterhin konstruktiv mitgearbeitet. Insofern sehe ich uns jetzt gar nicht raus beim Thema Oper, weil die Oper wird ja so erstmal gar nicht gebaut werden. Also das, was wir im nächsten Haushalt finden, sind 8 Millionen Euro, die sozusagen den Planungswettbewerb, also den Realisierungswettbewerb vorbereiten sollen. Und dann, das dauert ja alles noch ziemlich lang, und erst 2028 wäre Baubeginn. Das heißt, wir haben noch sehr lange Zeit, darüber zu diskutieren, wie gehen wir eigentlich mit der Oper um. Wir haben auch noch sehr lange Zeit, dabei mitzusprechen. Und die Oper muss auch weiterhin in Stand gehalten werden, weil das war ja eigentlich unsere Alternative, erstmal zu sagen, wir möchten sowas wie ein Moratorium haben. Wir möchten die Oper erstmal instand halten, weil das Gebäude an sich nämlich intakt ist, und dann zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, ob wir neu bauen wollen oder ob es andere Alternativen dafür gibt. Und das ist ja das, was abgelehnt worden ist dann von der CDU zusammen mit der SPD.
Wenn wir jetzt ein bisschen langfristiger denken, ist es natürlich eine städtebauliche Entscheidung, wo in 50 Jahren niemand mehr fragen wird, was so eine Oper gekostet hat. Und da gibt es ja viele, viele Beispiele, auch in anderen großen Städten. Wenn man das hinterfragt hätte, hätten wir viele Dinge nicht. Wir hätten wahrscheinlich auch keinen Eiffelturm und kein das Kolosseum ist ein schlechtes Beispiel, aber diverse andere Dinge. Und auch hier in der Stadt gibt es ja oft den Vorwurf, dass die Grünen damals auch gegen die Rheinuferpromenade waren und so weiter, gegen das neue Stadion. Das sind jetzt sicher alles Dinge, die deutlich mehr Publikum auch erreichen, aber ganz von der Hand zu weisen ist dieses Argument für die Oper ja auch nicht.
Ja, das stimmt. Am Anfang erscheint das erstmal ziemlich logisch. Also es wird ja immer auch kolportiert, eine neue Oper würde uns eigentlich gar nichts kosten, weil dann würden so viele Touristenströme zu uns kommen, die würden hier verzehren, übernachten und so weiter und so fort. Und deswegen würde sich die Oper eigentlich alleine tragen. Und das halte ich für massiv übertrieben. Das wird definitiv nicht der Fall sein. Die Frage ist ja so ein bisschen, wenn man sagt, man will eine attraktive Stadt sein für die Bürgerinnen und für die Bürger, aber auch für den Tourismus, ob man da nicht darüber nachdenken muss, dass man die Stärken, die man hat und für die wir eigentlich auch bekannt sind, ob man die nicht stärker nach vorne stellt. Also wir waren jetzt nie eine Stadt, die besonders berühmt gewesen ist für seine Oper. Ich finde, Düsseldorf braucht eine Oper, ne? Das gehört zu einer Großstadt, dass man eine Oper hat. Deswegen finde ich es auch total wichtig, dass diese Oper erhalten bleibt, dass die auch gut erhalten bleibt, also auch eine hohe Qualität hat. Aber wenn wir wirklich Touristenströme anlocken wollen, dann ist zum Beispiel die Frage, gehen wir in den Bereich der bildenden Kunst. Dafür ist Düsseldorf wahnsinnig bekannt. Also wirklich international, auch mit der Kunstakademie, mit den bildenden Künstlerinnen, die wir haben. Dann könnte man sagen, zum Beispiel, man nimmt die Shadowstraße und macht da mal wirklich ein paar relevante, spannende Aktionen der bildenden Kunst. Also ich glaube, da mit so einer Strategie würden wir viel weiter kommen, als jetzt nur auf ein so ein Leuchtturmprojekt zu setzen. Weil ich glaube, dass wir dann einfach attraktiver wären. Nimmt man die Clubszene, auch das würde dazugehören, Publikum anzulocken, das hier den Tourismus beflügeln könnte. Ich glaube, da ist die Antwort eben nicht so einfach. Und vielleicht noch zu der Fragestellung der Ablehnung von Großprojekten. Die Arena zum Beispiel wurde auch immer gepriesen als Objekt, das also sich erstmal selbst tragen würde. Das hat sich als nicht realistisch herausgestellt, das war aber von vornherein klar. Und zweitens hieß es immer, als Sportstadt Düsseldorf würden wir wahnsinnig reüssieren im weltweiten Tourismus. Auch das hat sich ja so nicht herausgestellt. Jetzt bin ich froh, dass wir die Arena haben, das ist okay. Ist ja eine Spielstätte für die Fortuna und inzwischen kriegen wir ja auch tolle Konzerte hier rein mit der D-Live als Tochtergesellschaft, die das betreibt oder betrieben hat. Insofern kann ich nachvollziehen, manchmal, glaube ich, sind solche Entscheidungen auch richtig. In vielen Bereichen, glaube ich, wären Entscheidungen anders besser gewesen. Und deswegen haben wir als Grüne sehr oft Projekte abgelehnt, weil wir gesagt haben, wir können uns ein Projekt vorstellen, aber nicht das Projekt, was es jetzt ist. Wenn man zum Beispiel den Köbogen ansieht, da haben wir ja sehr massiv gesagt, wir wollen das so nicht haben. Und warum haben wir das gesagt? Weil damals schon diese großen Tunnel geplant worden sind, mitten unter unserer Innenstadt, während andere Städte wie Kopenhagen zum Beispiel schon frühzeitig gesagt haben, wir verbannen die Autos aus der Innenstadt, haben wir unglaublich viel Geld und es war damals unglaublich viel Geld, 350 Millionen waren es dann, glaube ich, insgesamt, und das ist ja nichts im Vergleich zu einem Bau der Oper, in diese Tunnel gesteckt haben, in den Bau dieser Tunnel, damit wir dann obendrauf die Gelände, also die Gebiete vermarkten konnten. Und das war eine Entscheidung, die wir immer falsch fanden. Wir haben immer gesagt, auch zu dem Zeitpunkt, als das damals geplant worden ist, hätte man schon sagen können, wir reduzieren den Verkehr in der Innenstadt, müssen gar nicht diese teuren Tunnel bauen, die wir ja auch noch teuer unterhalten müssen. Das heißt, es bindet unsere Haushaltsmittel bis heute, dieses Projekt, und hätten vielleicht auch einen viel kleineren Bau dann realisieren können auf den Grundstücken. Wir hätten vielleicht auch den Hofgarten noch ein Stück erweitern können. Und das war so unsere Alternative. Das interessiert jetzt natürlich niemanden mehr, weil jetzt ist ja gebaut und keiner kann sich vorstellen, wie es anders gewesen wäre. Aber insofern gibt es schon durchaus eben auch nachvollziehbare Gründe, solche Großprojekte abzulehnen, die nicht immer im Großprojekt begründet liegen, sondern in den Entscheidungen, die wir für falsch gefunden haben in dem Moment.
Es wird vor allem klar, dass der häufige Vorwurf, die Grünen wollten alles nur verhindern, so ja nicht stimmt, sondern dass es durchaus Alternativen gab und auch heute gibt, die Absolut. Man einfach mal diskutieren müsste und sich anschaut, ob das nicht dann unterm Strich vielleicht sogar mehr bringt.
Ja, so kann man es sagen.
Ja, wunderbar. Clara, ich danke dir für das Interview.
Ja, danke auch.
Prognose, wie sieht es in 3 Jahren aus?
Das wird spannend, weil ich glaube, diese Themen werden ja noch sehr diskutiert werden, weil wir haben ja 25 eine Kommunalwahl. Und ich denke, das wird dann spannend werden, auch im Wahlkampf um diese Wahl, wie sich dann unterschiedliche Themen, und dazu gehört sicherlich die Oper, auch zuspitzen werden. Mal sehen, wie die Bürgerinnen dann entscheiden. Also, das ist ja der Punkt.
Wenn wir beim Rhythmus bleiben, sprechen wir 2026 wieder darüber. Ich hoffe aber früher.
Ich auch.
Schauen wir, was bis dahin passiert. Vielen Dank, Clara.
Ich danke dir.
Weiter geht's mit dem Stadtrat. Angela Hebeler und das Thema Doppelhaushalt.
Ja, traditionell wird in der ersten Sitzung nach der Sommerpause, in der ersten Ratssitzung, der Entwurf der Verwaltung des Haushaltes für das nächste Jahr eingebracht. In dieser Ratssitzung gab es eine Neuerung, denn wir werden einen Doppelhaushalt zum ersten Mal in Düsseldorf verabschieden für die beiden Jahre 24 und 25. Das ist der Entwurf der Verwaltung. Das heißt, der Oberbürgermeister spricht dazu. Der setzt dann die inhaltlichen Schwerpunkte. Dafür hat Herr Dr. Keller sich heute eine Stunde Zeit genommen. Und danach hatte dann noch die Kämmerin eine halbe Stunde, um die nackten Zahlen nachzuliefern, wie sie selbst gesagt hat. Der Haushalt, das Volumen wächst in den nächsten beiden Jahren stetig an. Für 2024 sind insgesamt 3,8 Milliarden vorgesehen und für 2025 dann nochmal 3,9 Milliarden. Allerdings wächst auch das Defizit, denn wir rechnen mit 355 Millionen Euro minus für 2024 und rund 365 Millionen Euro im Minus für 2025. Sowohl der Oberbürgermeister als auch die Kämmerin haben dargelegt, warum trotz erwarteter steigender Gewerbesteuereinnahmen der Haushalt am Ende dann aber nicht ausgeglichen ist. Das werden wir dann im Einzelnen auch nochmal nachverfolgen, die gelieferten Zahlen und auf ihre Stimmigkeit abprüfen. Auch die Schwerpunkte, die der Oberbürgermeister genannt hat, er hat sich im Wesentlichen auf die sich über viele 100 Millionen Euro belaufende Investitionen in den beiden nächsten Jahren fokussiert. Das ist aber nur ein kleinerer Teil des gesamten Haushaltes. Viel größer sind die sogenannten konsumtiven Einnahmen und Ausgaben, also das, was wir ausgeben dafür, dass Kitas nicht gebaut werden, sondern laufen, dass Schulen nicht gebaut werden, sondern dass da der offene Ganztag ergänzend angeboten werden kann und so weiter und so fort. Natürlich auch die Kosten fürs Personal in der Stadtverwaltung. Das ist auch eine Ausgabe, für die die Gewerbesteuereinnahmen dann die Ertragsseite bilden. So, der Entwurf ist jetzt da, ist immer ein dickes Buch, gibt Einzelhaushalte für die unterschiedlichen Fachbereiche. Und jetzt ist die Politik am Zug, zunächst in den Fachausschüssen. Da haben dann auch die sogenannten freien Träger, also die Liga der Wohlfahrt im sozialen Kinder-, Jugend- und Gesundheitsbereich, die Möglichkeit, ihrerseits Haushaltsanträge für Maßnahmen, die sie für die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt durchführen wollen, zu stellen. Und auch diese Anträge werden in den Fachausschüssen beraten. Und beschließen. Das ist die Oberhoheit des Rates, den Haushalt dann mit den Veränderungen, die Politik einbringt, zu beschließen. Das passiert immer in der Dezember-Ratssitzung. Das wird dann in diesem Jahr am 14. Dezember sein. Und wir hoffen, dass wir uns bis dahin mit der CDU darauf verständigen können, welche Projekte wir gemeinsam finanzieren wollen.
Norbert Czerwinski und die Gaslaternen.
Ja, der Rat hat heute mit breiter Mehrheit den Beschluss von 2020 revidiert, 10.000 Gaslaternen zu erhalten. Es hat eine Mehrheit gegeben zu sagen, wir erhalten nur noch die Gaslaternen denkmalgeschützt im Hofgarten und ansonsten sollen die Laternen erhalten werden, aber nicht mehr mit Gas betrieben, sondern mit LED-Licht und zwar einem warmen Licht, was dem der Lichttemperatur des Gaslichtes entspricht, ausgerüstet werden. Das hat zu hitzigen Diskussionen geführt, weil in Düsseldorf gibt es sehr viele, die sich engagiert haben für den Erhalt des Gaslichtes. Aber wir Grüne und auch die Mehrheit des Rates hat gesagt, die Bedingungen haben sich geändert. Gaslicht ist ab 2045 in der EU verboten. Die Kosten sind enorm und wir haben gesagt, aus ökologischen und ökonomischen Gründen wollen wir das Straßenbild erhalten, aber eben auf den Energieträger Gas bei der Lichtversorgung verzichten. Und dafür gab es, wie gesagt, eine breite Mehrheit.
Antonia Frei und das Düsseldorfer Baulandmodell.
Ich begrüße sehr für die Grünen das Düsseldorfer Baulandmodell. Das ist eine super Weiterentwicklung des Handlungskonzepts Wohnen, das wir seinerzeit 2013 mitbeschlossen haben, was ein großer Meilenstein war für den geförderten Wohnraum, also für den bezahlbaren Wohnraum. Jetzt werden hier neue Bausteine dazukommen, die zum Teil allerdings schon in der Realisierung sind. Da geht es in der Regel ganz wichtig um die Bodenpolitik und Ankauf von Boden, Vorkaufsrechte, ähnliche Themen. Aber es geht auch um den Bestand, das heißt die Wohnungen, die bereits bestehen, zu sichern, zu schützen und auch weiterzuentwickeln mit der sozialen Erhaltungssatzung, mit der Wohnraumschutzsatzung, mit Belegungsbindungsankauf und so weiter. Wir haben klargezogen, dass wir wollen, dass es nicht nur 50% ist, sondern gegebenenfalls auch mehr sein kann, also mindestens 50% geförderter Wohnraum. Und wir wollten unbedingt, dass auch viel Transparenz in der Zukunft da ist, was dieses Baulandmodell angeht, dass wir alle Zwischenschritte, die zukünftig gegangen werden, als Politik erfahren, auch wenn es strategische Veränderungen gibt, dass wir das als Erste erfahren und nicht als Letzte. Ja, also hier kommt viel Bewegung rein und Weiterentwicklung und darüber freuen wir uns sehr.
Und zum Abschluss Annette Klinke und die Entwicklung der Altstadt.
Unter anderem haben wir heute in der Ratssitzung zwei Anträge zur Altstadt. Die Altstadt ist ja in der letzten Zeit immer wieder in die Schlagzeilen gekommen, als Sicherheitsproblem, als Ort, wo man sich nach Möglichkeit nicht aufhält oder wo vor allen Dingen wild gepinkelt wird. Wir sehen das anders. Wir sehen schon, dass die Altstadt Herausforderungen hat, aber wir sehen auch, welches Potenzial darin steckt. Und das wollten wir in einer Quartiersentwicklung nochmal genau untersuchen lassen. Das bedeutet, wir würden die Leute fragen, warum sie in die Altstadt kommen. Wir würden messen, wie viele das sind. In der Altstadt selber leben so etwas über 2000 Leute, aber sehr viel mehr kommen ja da jeden Tag und insbesondere am Wochenende dahin. Wir würden auch wenn dieser Antrag dann durchgeht, schauen, welche Verbesserungen brauchen wir für die Altstadt, um aus diesem Reizreaktionsschema etwas herauszukommen. Wir haben ja dieses SIDI-Programm, Sicherheit in der Innenstadt, was sich tatsächlich nur auf die Altstadt bezieht, wo es auch nochmal insbesondere um die Jugendlichen an der Rheinpromenade ging und eben verschiedene Beleuchtungskonzepte umgesetzt wurden. Das sind sinnvolle Schritte, aber wir wollen gerne mal ein Gesamtpaket. Raus aus diesem Reizreaktionsschema, es gibt ein Problem, was machen wir, sondern einfach auch mal schauen, was sind die Ursachen, welche Verbesserung in der Aufenthaltsqualität brauchen wir für die Plätze, wie kriegen wir auch noch mehr Möglichkeiten für Kinder hin und auch gleichzeitig, das ist nämlich dann der andere Antrag, auch zu gucken, was können wir an Kulturellem in der Altstadt noch fördern? Die Altstadt ist reich an kulturellen Ereignissen, hat viele kulturelle Einrichtungen, Museen, die Mahn- und Gedenkstätte, das Hettjes-Museum. Es gibt Kirchen, Schulen und Kindergärten. Also da nochmal auch das zu stärken und die Leute wieder einzuladen, in die Altstadt zu kommen. Das sind die Ziele unserer beiden Anträge.
Das war's mit der heutigen Folge. Wir können euch noch nicht genau sagen, wann die nächste Folge kommt. Wir planen aber euch, in den Herbstferien spannende Einblicke zu geben. Auf bald!
Eine Foodtalks Podcast Produktion 2023.